herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Klima im Kopf, dem Psychologists for Future Podcast, in dem wir uns mit Themen rund um Psychologie und die Klimakrise beschäftigen. Ich bin Katrin, Psychologin.
Und ich bin Celine, Psychologiestudentin.
Wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Ja, wir möchten uns heute ein weiteres Mal dem Thema Klimagerechtigkeit widmen. In Folge 26 haben wir uns schon mal grundlegend damit beschäftigt, was Ungerechtigkeit im Kontext der Klimakrise eigentlich bedeutet. Und in Folge 27 haben wir uns genauer mit dem Aspekt der globalen Ungerechtigkeit beschäftigt. Wenn ihr die Folge noch nicht kennt oder sie schon ein bisschen länger zurückliegt, globale Ungerechtigkeit sagt im Grunde, dass Länder, die nicht oder fast nicht zur Klimakrise beigetragen haben, unverhältnismäßig stark unter ihren Auswirkungen leiden. Und das sind vor allem Länder des globalen Südens. Wir haben in einem Gespräch mit unserer Interviewpartnerin erfahren, wie sich diese globale Ungerechtigkeit in Togo in Westafrika auswirkt. Heute blicken wir auf eine andere Region der Erde. Wir durften uns nämlich, beziehungsweise Celine, du durftest dich mit Renaud, einem jungen Mann aus Haiti, unterhalten.
Ja, genau. Und ich freue mich total, dass wir mit Renaud sprechen konnten oder dass ich mit Renaud sprechen konnte. Und dass sich das so ergeben hat, dass er sich da die Zeit für uns genommen hat. Vor allen Dingen auch, weil es uns einfach ja so wichtig ist zu erfahren, wie die Klimakrise von Menschen in anderen Ländern wahrgenommen wird und wie es ihnen auch einfach mit dieser Situation und ja, mit der Klimakrise geht. Außerdem können wir von Menschen im globalen Süden einfach so wahnsinnig viel lernen und wir vermuten, dass das gegenseitige Verstehen dabei helfen kann, endlich am gemeinsamen Strang zu ziehen.
Ja, genau. Und dazu an der Stelle ein kurzer Hinweis vorab für unsere Hörenden. Celine, du und Renaud, ihr habt euer Interview Anfang 2023 geführt. Damit auch vor dem politischen Hintergrund dieser Zeit. Im späteren Verlauf des Jahres und Anfang 2024 hat sich die Sicherheitslage in Haiti noch weiter verschärft. Die Themen, die ihr besprecht, verlieren dadurch aber keineswegs an Aktualität. Ihr habt euch auf Französisch, Renauds Muttersprache, beziehungsweise auf Englisch unterhalten. Übersetzung und Synchronisation haben im Anschluss stattgefunden. Ja, dann lass uns vielleicht erstmal ein bisschen Kontext zu Haiti als Land geben.
Ja, Katrin, da freue ich mich drauf. Also ich habe ja jetzt ganz viel recherchiert und ich bin irgendwie total geschockt, dass ich so wenig über dieses Land wusste, worüber es aber so viel zu berichten gäbe. Aber wir müssen uns leider kurz fassen. Ich versuche mich kurz zu fassen. Vorab. Haiti ist ein Inselstaat der großen Antillen, welcher gemeinsam mit der Dominikanischen Republik die Insel Hispaniola bildet. Der Staat hat rund 10 Millionen EinwohnerInnen, die größtenteils afrikanischer Abstammung sind. Die Hauptstadt ist Port-au-Prince. Haitis Klima ist tropisch und von stärkeren Temperaturunterschieden während des Tages, aber nur geringen Temperaturschwankungen im Jahresverlauf geprägt. Meist sind es zwischen 30 und 35 Grad. Tieftemperaturen liegen bei 18 Grad. Durch das Klima wird das Land im Vergleich zu anderen Ländern relativ häufig von tropischen Wirbelstürmen und Erdbeben heimgesucht.
Ja, genau. Wirbelstürme, Erdbeben, das sind ja die Themen, von denen man Haiti eigentlich aus den Nachrichten kennt, ne? Also ich glaube 2010 hat ein besonders verheerendes Erdbeben stattgefunden, aber auch 2021 erst wieder. Und diese Krisen verstärken dann natürlich nochmal extrem die hohe Armut und die politischen Unruhen, die es eh schon gibt, ne? Laut UNO gleicht die Sicherheitslage der in einem Kriegsland. Ja, und ich finde das besonders deswegen auch so bizarr, weil gleich nebenan ja ein Urlaubsparadies liegt, das auch von Deutschen viel besucht ist. Du hast ja oben schon erwähnt, dass die Dominikanische Republik auf der gleichen Insel wie Haiti liegt. Und da fällt natürlich dieser Kontrast zwischen den beiden Ländern ganz, ganz stark auf, ne? Also einmal das extrem arme, gebeutelte Haiti und auf der anderen Seite die Dominikanische Republik, die ja wirtschaftlich viel besser dazustehen scheint. Celine, hast du dich damit mal auseinandergesetzt? Wie kommt das?
Ja, genau. Also da sagst du, es ist sehr kontrastreich. Und ja, das, obwohl es auf derselben Insel ist. Genau, ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht, weil mich das auch beschäftigt hat. Also warum die beiden Staaten sich so unterscheiden, hat mehrere Gründe. Vor allem gehen sie in die Zeit der Kolonialzeit zurück. Da haben sie ihre Wurzeln. Die offiziellen Amtssprachen Haitis sind Haitianisch und Französisch. Französisch geht auf die Kolonialisierung zurück. Haiti schafft es als erstes Land vor über 200 Jahren, sich eigenständig von der Sklaverei zu befreien, da versklavte Menschen 1791 aufständisch wurden. Nachdem sich dann aber die reichste französische Kolonie auflöste, veränderte sich halt vor Ort ja vieles.
Das kann ich mir vorstellen. Das heißt ja dann auch gar nicht, dass unbedingt plötzlich alles gut ist, ne? Sondern das bringt natürlich auch erstmal viel Instabilität in einem Land. Wie war das denn genau?
Genau, und ehemals versklavte Menschen bekamen dann als Folge dessen viel Landbesitz. Doch die gemeinschaftliche Bewirtschaftung war eben total herausfordernd. Also die Menschen aus so vielen verschiedenen Ethnien fühlten sich nicht zugehörig, hatten jahrelang ja unter brutaler und legitimierter Gewalt gelitten. Es folgten Rebellionen, Umstürze, Putschisten, selbsterklärte Monarchen und Diktatoren, die sich alle auch rasch abwechselten und diese Zustände halten eben bis heute an.
Ja, okay, krass.
Wie gesagt, aus den Nachrichten kennen wir irgendwie so dieses Land, was irgendwie von einer Katastrophe in die nächste schlittert. Und also je mehr man sich dann aber doch am Ende damit beschäftigt, desto mehr merkt man auch, es gibt Menschen, oder gab es schon immer, aber es gibt junge Menschen, die kämpfen. Bei meinen Recherchen habe ich erfahren, dass Aktivisten für grundlegende Reformen kämpfen, dass Wahlsysteme geändert werden sollen, dass keine Korruption mehr geduldet werden soll. Es kommt zu immer mehr Veränderungen und vor allen Dingen auch ohne Gewalt. Also es gibt Sit-ins, es gibt Demos, es werden Flyer verteilt. Junge Menschen sind total motiviert und mutig, etwas zu verändern und die Dinge anzugehen. Und ja, es gibt Organisationen von Menschen, die sich eben für Haiti, für eine gerechte Politik und auch für das Klima einsetzen. Und hier kommt nämlich jetzt unser Renoir ins Spiel. Genau, wir hatten ja eben schon gesagt, also wir durften einen jungen Haitianer interviewen und mit ihm über Klimagerechtigkeit sprechen.
Lass uns doch gerne mal reinhören in euer Gespräch.
Hallo Renaud, danke, dass du dem Gespräch heute zugestimmt hast. Wir freuen uns heute mit dir über die Klimakrise und Klimagerechtigkeit zu sprechen und vor allen Dingen auch, wie du dich damit fühlst. Magst du dich vielleicht zuerst ein bisschen vorstellen?
Yes. Good
Ja, guten
morning,
Morgen
everybody.
alle
I'm
zusammen.
Renan.
Ich bin Renan,
Come from
komme
Haiti.
aus Haiti.
I work for
Ich bin
major
Wirtschaftswissenschaftler und
here in
arbeite seit
Port-au-Prince
vielen
and
Jahren hier
Ottawa.
in
We are in
Port-au-Prince
Haiti.
in Haiti.
I work with Fort
Ich
Jeunesse.
arbeite mit Fort
We
Jeunesse und
currently
aktuell
work on
sind wir dabei, eine
establish
Art
a workday
Workbook für
kind
LandwirtInnen
of
mit
workbook
spezifischen Angaben zu jeder
every
Region
specification.
zusammenzustellen.
And I'm also an agronomist. So often
Dafür bin ich viel
I
unterwegs
and Dogala,
und
we are
treffe die Menschen vor Ort
so
in
many
vielen verschiedenen Regionen
and
und
many people
unterschiedlichen
and
sozialen
many immigrants.
Gemeinschaften
So I know
und
well
kenne
the
deshalb
situation
die
of Haiti
Lebenssituation der
and
Menschen vor Ort sehr
know the
gut
impact
und kenne den
climate
Impact
has at kind of
der
crisis
klimatischen Bedrohungen, der
on all
Klimakrise
these people.
auf all diese Menschen.
Ja, vielen Dank für deine Vorstellung. Kannst du uns erzählen, wie die Klimakrise deine Heimatregion beeinflusst?
First of all, I had to tell you that according to
Zuallererst
how is the
möchte ich erwähnen, dass es nach Angaben der
alimentation
FAO,
and
das ist
document,
die
they found
Ernährungs-
that
und
about 1 million
Landwirtschaftsorganisation der
farmers in
Vereinten
the country
Nationen etwa
living
eine
depend
Million
on
Landwirte
agriculture
in Haiti
and
gibt,
agricultural
die
sector
direkt von der Landwirtschaft abhängig sind
about 60%
und dass
of the
etwa
active population,
60%
the
der
farms
berufstätigen
produce
Bevölkerung im
45%
Agrarsektor
of the
beschäftigt ist.
country food
Die
consumption
landwirtschaftlichen
and
Betriebe
familial agriculture
decken
often source
45% des
small-sized goats.
Lebensmittelverbrauchs des
90%
Landes
of
und
them depend on hand
90%
crop.
der
Only
Familienbetriebe,
10% of
oft
these
kleine
small-sized
Parzellen,
small
sind von Regenfällen
farmer
abhängig.
are
Nur etwa
irrigators.
10%
So
dieser
now,
kleinen
as
Parzellen
Haiti
werden bewässert. Haiti ist also ein Land, in dem die Menschen im Wesentlichen von der Landwirtschaft leben und wird häufig von Hurricanes, Überschwemmungen und anderen Naturkatastrophen, die auf die Klimakrise zurückgehen, getroffen. Haiti liegt genau im Hurricane-Gürtel und durch die Klimakrise wird das Risiko von Hurricanes und Starkregenfällen und Überflutungen weiter erhöht. Und das führt zu Erosion, zur Zerstörung von Infrastruktur, von Viehbeständen und Ernten. Die vielen Menschen, die von der Landwirtschaft und auf dem Land leben, sind dabei besonders verwundbar. Sie können nicht einmal ihre Kinder zur Schule schicken. Die Frauen haben kein stabiles Einkommen. Die Menschen sind verzweifelt. Sie stehen unter Stress, unter ständigem und akutem Stress und sind einfach verzweifelt. Sie verlieren alles. In den letzten Jahren, um ein paar Beispiele zu nennen, kostete der schwere Hurricane Hanna 2008 mehr als 1000 Menschen das Leben. Matthew zerstörte im Oktober 2016 die Häuser und die Viehbestände der Menschen im Süden. Im Norden mussten die Kap-Haitianer wegen der Überschwemmungen ihre Häuser verlassen. Für Wochen, ohne frisches Wasser zum Trinken. Die Kinder konnten nicht in die Schule gehen. Dazu schlimme Dürren, von denen Haiti getroffen wurde. 2 Jahre in Folge, 2013 bis 2015. Und diese Perioden von Dürren, Überflutungen und Hurricanes in Haiti nehmen zu. Ich kann eine Geschichte aus dem Süden teilen. Da war ich 2020 von der Arbeit aus mit einer Fokusgruppe unterwegs. Und wir haben dort Menschen getroffen, die die Folgen und die Probleme, die aus der Klimakrise resultieren, in ihrer Region spüren. Und ich habe mit ihnen gesprochen. Es war zu Beginn der Covid-Pandemie und die Menschen dort lebten vor allem von der Landwirtschaft. Und sie haben mir berichtet, dass es schwierige Zeiten für sie waren, da aufgrund der Pandemie die Landwirtschaft praktisch stillgelegt wurde. Und zusätzlich mussten die Menschen wegen der Erosion und der Bodendegradation und noch dazu der schlimmen Dürre zu diesem Zeitpunkt mehr als 1 Kilometer weit laufen, um frisches Trinkwasser zu finden. Ich habe selbst mit angesehen, wie ihr Vieh verendete, weil sie kein Wasser finden konnten, das sie den Tieren geben konnten. Es war wirklich, wirklich traurig.
Und das passiert aufgrund der Klimakrise.
Ja, weil die Regenfälle und die Regensaison sich verändert. Die Menschen richten sich nach dem Wetter, um in der Landwirtschaft Erfolge zu haben. Und sie brauchen den Regen für den Viehbestand und für alles Weitere. Wenn sich die Niederschlagsmuster verändern, dann erleiden die Regionen Dürren. 2 aufeinanderfolgende Jahre hatten sie keinerlei Regen, kein Wasser, um irgendetwas anzubauen. Der Regen ist also so wichtig für die Ernährung und es kam zu einer kompletten Austrocknung in diesen Jahren. Und es wird immer schlimmer. Und seit einigen Jahren wird Haiti auch häufig von Zyklonen getroffen. Und die Häufigkeit der Zyklone nimmt auch jährlich zu. Früher gab es alle 3 oder 4 Jahre Überschwemmungen. Aber jetzt, wie zum Beispiel in der nördlichen Region Haitis, werden die Menschen mehrfach im Jahr von Überschwemmungen überwältigt. Das wiederum führt dann zu Erosion. Und die Folgen sind verheerend. Die Menschen können sich nicht versorgen. Die Kinder können für Wochen nicht zur Schule gehen, weil Schulen zerstört sind. Die Menschen müssen ihre Häuser verlassen, quasi umziehen. Und all das nimmt zu, immer mehr. Stell dir vor, in früheren Jahren, da gab es mal eine Überschwemmung, mal einen Zyklon. Aber jetzt ist es wirklich, wirklich häufig. Es gibt außerdem diese starken Dürreperioden, die sich deutlich verlängert haben. Und auch deren Frequenz nimmt exponentiell zu.
Aussi long et avec une fréquence exponentielle.
Was würdest du sagen, wer leidet am meisten?
Die Kinder und Frauen sind am meisten betroffen, würde ich sagen. Die Kinder können, wenn es Überflutungen gibt, nicht zur Schule gehen. Und wenn die Eltern nicht genug Geld haben, um das Kind zur Schule zu schicken, dann kann sich die Familie eben keine gute Bildung leisten. Und die Frauen hier in der Region sind abhängig von ihren Männern, weil sie kein eigenes Einkommen haben. Und das bedeutet, das kannst du dir vorstellen, dass die Männer die Frauen missbrauchen können. Sie werden Opfer von Gewalt und in einigen Regionen werden junge Frauen gegen ihren Willen verheiratet. Manchmal versuchen Menschen, die nicht genügend Geld haben, das Land zu verlassen, wie es auch in Europa der Fall ist. Sie versuchen dann, das Meer mit einem Boot zu überqueren, um in die Vereinigten Staaten oder die Bahamas zu kommen. Und manchmal hören wir dann hier in den Nachrichten, dass mehr als 100 Menschen, manchmal sogar 200 Menschen, bei diesen Überfahrten verendet sind. Die Familien finden dann nicht mal die toten Körper. Weißt du, wenn jemand aus dem Umfeld verstirbt, dann braucht man doch den Moment, eine Zeit, um Abschied zu nehmen, um zu trauern.
Wie beobachtest du das oder wie bekommst du das mit? Wie gehen die Menschen mit diesen Emotionen um? Wie schaffen sie es, das auszuhalten, diese Trauer, diese Angst, das zu bewältigen, damit irgendwie klarzukommen?
Also, ehrlich gesagt, die Menschen in den armen Regionen oder die Menschen mit einem geringeren Bildungsstand haben nicht so richtig ein Bewusstsein darüber, was da passiert. Die Menschen vor Ort kennen es nicht anders. Also Überschwemmungen und Zyklone werden von den Menschen als normal wahrgenommen. Und dann sagen manche der religiösen Menschen, wie zum Beispiel christliche Pastoren, die in solchen Momenten aufgesucht werden, dass dies der Wille Gottes ist. Und all das stellen sie dann nicht in Frage. Und sie verbinden es auch nicht mit der Klimakrise. Menschen haben die Tendenz, den Einfluss der Klimakrise radikal herunterzureden. Das heißt auch, dass wenn die Folgen der Klimakrise minimiert werden, denken die Menschen, dass es völlig normal ist, dass sie so leiden, wie sie es tun. Die Situation wird verharmlost und es gibt keine Lösung und man resigniert. Es wird dann so getan, als sei es völlig normal, als sei es in Ordnung, so unter dieser Krise zu leiden. Und dann gibt es auch keine richtige Unterstützung für Frauen, die Opfer von Missbrauch und Gewalt geworden sind. Ebenso wenig gibt es die für Kinder oder für Menschen, die ihre Verwandten verloren haben, beziehungsweise deren Verwandte noch verschwunden sind. Und ja, das Schlimmste, das Schwierigste ist, dass es auch kein richtiges Bewusstsein gibt. Keine Sorge über das Thema der Klimakrise gibt.
Das klingt so ungerecht. Hast du Worte dafür? Was ist Klimagerechtigkeit für dich?
Okay, für mich bedeutet Klimakrise Verantwortlichkeiten umsetzen. Das heißt, Unternehmen, die Industrie und die Regierung sollen für ihr Handeln verantwortlich sein. Sie sollen fair sein in ihren Handlungen und Entscheidungen. Diejenigen, die den größten Anteil an diesem Unrecht haben, sind auch am verantwortlichsten dafür. Und was mir Hoffnung macht, ist, dass immer mehr Menschen ihr Interesse in Bezug auf die Umweltkrisen bekunden. Und auch, dass es bedeutend mehr Entscheidungen und Gesetze gibt. Es gibt auch beachtlich viele Organisationen, die gemeinsam arbeiten und vulnerable Menschen ansprechen. Und es gibt mehr Bildung zu dem Thema. Außerdem gibt es gerade immer weniger Menschen, die die Dinge aufgrund ihres Glaubens so sein lassen, wie sie sind. Wenn Menschen von Katastrophen überrascht werden, dann gibt es immer weniger Menschen, die sagen, dass das der Wille Gottes ist. Jetzt sind die Menschen doch auch mehr und mehr im Wissen, dass es aufgrund der Krisen und von bestimmten Verhaltensweisen passiert. Das ist unter anderem durch die Universitäten möglich geworden, durch Konferenzen. Es gibt Konferenzen und es gibt eben mehr Bildung und das macht mir wirklich Hoffnung. Und auf der internationalen Ebene, da haben wir auch Konferenzen und Stimmen in den Medien, Kollaborationen, die mehr und mehr aufgebaut werden. Und noch dazu wird ja auch geforscht. Zum Beispiel gibt es jetzt aufgrund von Forschungsarbeiten Leinsamen, die in der Lage sind, Hitze zu überleben. Und außerdem sind sie deutlich weniger abhängig von Wasser in ihrem Wachstum. Durch die Integration dieser Leinsamen in die Landwirtschaft kann den Menschen geholfen werden, vor allem den Produzierenden. Und das macht mir Hoffnung.
Was ist deine beste Erinnerung?
Meine beste Erinnerung war genau in dieser Arbeit mit For Jeunesse. Da war ich im Departement des Südens und dort kämpfen die Menschen mit Schädlingen. Und in dieser Region gab es zu dieser Zeit einen sehr großen Befall. Und als ich den Menschen dort, die mit diesen Problemen umgehen müssen, berichtete, dass es eine Sorte Leinsamen gibt, die resistent gegen diese Schädlinge ist, da waren die Menschen wirklich begeistert. Man konnte richtig die Hoffnung in ihren Gesichtern sehen. Und außerdem kann ich mich noch an eine Intervention im Departement des Westens erinnern, in einem Ort namens Tomazu. Und ich war da in einer Ausbildung mit anderen jungen Menschen meiner Gruppe und ich habe ihnen von den verschiedenen Gründen und Auslösern der Klimaveränderung berichtet. Und da habe ich auch Landwirte getroffen. Und die Ausbildung handelte von den Möglichkeiten der Landwirtschaft in den Bergen. Und die Menschen waren enthusiastisch und begeistert, uns und diese neuen Praktiken kennenzulernen und bald anzuwenden, um dort etwas anzubauen. Und das ist sehr außergewöhnlich. Also das ist wirklich, wirklich extraordinär. Und das macht mir richtig Hoffnung. Also echt.
Ja, da hast du ja direkt zwei Erinnerungen geschrieben. Wie schön. Danke. Das klang wirklich richtig schön. Bevor ich die letzten Fragen stelle, hast du noch etwas, was du sagen willst, was du mit uns teilen möchtest?
Ja.
Was ich teilen möchte, ist vor allem an die Menschen gerichtet aus den anderen Ländern, die sich nicht darüber bewusst sind, was in anderen Teilen der Welt das ganze Jahr geschieht, an die, die den Menschen in den betroffenen Regionen nicht begegnen. Meine Nachricht für Menschen, die diesen Podcast hören, ist: Manchmal, wenn wir in den Nachrichten eine Katastrophe sehen, erinnern wir uns plötzlich daran, wir alle sind verletzlich. Und vielleicht kehren wir kurz darauf zum normalen Leben zurück und vergessen es wieder. Aber irgendwo kämpfen Menschen um ihr Leben, jeden Tag. Manche Situationen sind vielleicht anders als in Haiti. Irgendwo sind es Temperaturen, woanders sind es Feuer oder andere Gefahren. Wir werden uns niemals, wirklich niemals an solch tragische Situationen anpassen. Wir müssen schnell Abhilfe schaffen. Wir müssen uns Gehör verschaffen, unsere Stimme benutzen. Wir befinden uns in einem Notfallzustand. Diese Zeit ist entscheidend. Es betrifft mich, es betrifft dich, es betrifft uns alle. Für Menschen, die auf der ganzen Welt leben, aber vor allem für Menschen aus industrialisierten Ländern, die eben so viel mehr verschmutzen und ausstoßen. Wir müssen Druck machen, unsere Stimmen erheben, wir müssen sie weiter erheben, wie wir es bereits ja auch tun. Ich wünsche mir aber so, dass wir mehr an die Menschen denken, die besonders vulnerabel sind, und diese leben eben in anderen Regionen, wie zum Beispiel Haiti. Wenn ihr nicht an den Menschen in Haiti interessiert wärt, dann wäre ich ja auch gar nicht hier in der Lage, meine Stimme zu erheben und meine Sicht zu schildern. Das passiert ja, weil ihr bereits an uns interessiert seid, und das spüre ich. Also möchte ich nicht nur die Menschen aus Deutschland ansprechen. Aber es muss Druck gemacht werden auf Regierungen, auf die Industrie. Sie müssen in eine Richtung gelenkt werden, in der sie konsequente Veränderungen vornehmen und die schlechten Praktiken einstellen. Es geht hier nicht um ein Land, sondern um alle. Auch in Haiti wünsche ich mir heilende Praktiken und deren Umsetzung für eine bessere Zukunft.
Ja, vielen Dank für deine Nachricht. Und genau wie du sagst, es geht uns alle was an. Und ich finde es toll, wie du das nochmal sagst, dass wir Druck machen müssen, dass wir laut bleiben müssen. Danke.
Thank you.
Danke dir so sehr, dass du deine Perspektive mit uns geteilt hast. Ich würde sagen, das waren die perfekten letzten Worte, aber du darfst gerne entscheiden, wie wir unser Gespräch beenden.
Merci. Merci, Céline. I want to end by saying a big thank
danke.
To everybody.
Danke, Céline. Ich möchte enden, indem ich ein großes Dankeschön an alle, die hier zuhören, richte. Und auch, dass ihr meiner Message zugehört habt. Und wenn ihr hier zuhört, dann weiß ich, dann ist es, weil ihr bereits ein Bewusstsein und ein Interesse habt in Bezug auf das Klima und die Umwelt. Ihr seid ein Teil dieser Arbeit und ihr seid so wichtig. Jede Person ist so wichtig, egal auf welche Weise und was ihr macht. Und zusammen, Hand in Hand, weiß ich, dass wir eine bessere Zukunft gestalten. Vor allem für eine generationale Zukunft. Und wir können die Welt als eine bessere hinterlassen. Und ich denke, wir müssen uns nicht als Zentrum der Welt, sondern als Teil dieser verstehen. Das Universum ist genauso wichtig wie der Mensch an sich. Und wir sollten Hüter dieses Universums sein. Wir sind miteinander und mit allem verbunden. Und das ist mein letztes Wort.
Richtig schön. Danke, Renaud. Danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
Thank you, Céline.
Ja, wow. Also das wäre ja ein wirklich sehr interessantes und bewegendes Gespräch, das ihr da hattet. Céline, wie hast du das erlebt?
Ich glaube, ganz genau so. Also ich bin nach wie vor total bewegt.
Ja. Ja, wollen wir zum Abschluss noch mal ein paar so Aspekte herausgreifen, die bei uns besonders hängen geblieben sind?
Ja, voll gerne. Was würdest du denn sagen? Woran erinnerst du dich noch so am besten?
Was für mich sehr eindrücklich war, war wieder mal zu sehen, wie eng ökologische Probleme zusammenhängen mit sozialen und ökonomischen Problemen. Wir haben ja gehört, die Armut zwingt die Menschen zu ökologisch total schädlichem Verhalten, ne, dem Abholzen der Wälder, einfach damit sie Holzkohle zum Heizen und zum Kochen haben. Und das macht die Landschaft, die Region und damit die Menschen ja wiederum viel anfälliger gegenüber Naturkatastrophen wie Stürmen. Und dann geraten sie in noch viel größere Not. Ja, und das alles wird immer mehr verschärft durch die Klimakrise, sodass man schon fast sagen könnte, das ist irgendwie der Katalysator, der die Menschen der Möglichkeit beraubt, ihre absoluten Grundbedürfnisse zu erfüllen. Bedürfnis nach Nahrungsmittelsicherheit, nach Sicherheit, nach Autonomie.
Ja, und auch das Bedürfnis nach Gerechtigkeit. Es werden ja so vulnerable Gruppen, also verwundbare Menschen, immer vulnerabler und sind somit auch noch mehr von der Klimakrise und den zahlreichen strukturellen Missständen im Land betroffen. Ich finde das so ungerecht.
Mhm. auch nochmal im Kontrast, ne? Einfach zu sehen, dass Haiti einfach besonders schlecht dasteht, einmal aufgrund der tragischen Kolonialvergangenheit und der geografischen Lage, auch nochmal unmittelbar im Vergleich zur etwas besser aufgestellten Dominikanischen Republik.
Ne? Ja, genau.
Ja. Ja, und dann finde ich es bei dieser Vielzahl von miteinander verwobenen Krisen halt auch gar nicht so überraschend, dass viele Menschen sich jetzt nicht primär um die Klimakrise sorgen. Weil zum einen sind ja die Wechselwirkungen im System auch super komplex. Mhm. Und zum anderen haben die Menschen gar nicht unbegrenzt Kapazitäten für Sorgen. Stichwort Finite Pool of Worries, ne? Darüber haben wir ja in der allerersten Folge dieses Podcasts zum Thema Problemwahrnehmung gesprochen. Das heißt, wenn ich ganz akut meinen Lebensunterhalt für meine Familie zum Beispiel sichern muss, dann füllt mich diese Sorge so stark aus, dass ich gar nicht in der Lage bin, mir weitere Gedanken zu machen über zum Beispiel längerfristige ökologische Zusammenhänge.
Ja, genau. Und ich finde es ebenso verständlich, dass dann natürlich auch Vermeidungs- und Verdrängungsmechanismen total gut greifen. Also wenn Menschen großem Leid gegenüber ausgesetzt sind und keine Handlungsoptionen haben, dann ist das ja so, also je tiefer ich in der Krise stecke, umso weniger Freiheit habe ich ja auch zu handeln.
Genau. Eine weitere Sache, die ich ganz bemerkenswert fand, nämlich genau wie Kao, hat auch Renaud daran appelliert, dass wir alle Teil des Universums sind und zusammenhängen. Mhm. Und das spielt an auf ein psychologisches Konzept der globalen Identität. Identität setzt sich ja auch ganz stark dadurch zusammen, dass wir uns mit Gruppen identifizieren, zum Beispiel wir als Menschen in einer Organisation, eines Vereins, wir die Deutschen. Und analog dazu gibt es aber auch das Konzept der globalen Identität, dass ich mich gemein fühle mit allen anderen Menschen als ErdbewohnerInnen. Und da gibt es ganz spannend wohl auch Forschung dazu, die zeigt, dass eine solche Art der globalen Identifikation auch mit umweltfreundlichem Verhalten zusammenhängt. Also einfach so eine Vorstellung von, ja, wir hängen da alle gemeinsam mit drin. Es ist unsere gemeinsame Erde und unser gemeinsames Problem, das wir lösen müssen, auch wenn es ungerechterweise nicht alle zur gleichen Zeit gleich schlimm trifft.
Ja, genau, da sagst du irgendwie auch nochmal was ganz Wichtiges. Und ich denke da irgendwie gerade nochmal so daran zurück, eben aufgrund auch dieser Ungerechtigkeit. Als ich versucht habe, mich ja mal in Renans Situation reinzufühlen, da war mir irgendwie total zum Verzweifeln. Ich könnte es irgendwie auch total verstehen, wenn er wütend wäre. Mhm. Und so hat er sich aber überhaupt gar nicht gezeigt. Und das finde ich irgendwie dann auch so bemerkenswert. Also Renan ist so tief im Thema drin und trotz dieser riesigen Ungerechtigkeit und trotz allem, was er uns erzählt hat, hat er so eine positive Einstellung und er schafft es hier, uns diese, wie ich finde, liebevolle und schöne, aber gleichzeitig auch wirklich so klare Message mitzugeben. So, er hat sich mir als positiver und hoffnungsvoller und gleichzeitig eben total klarer Mensch in seinen Aussagen gezeigt. Und er hat eben auch mehrfach betont, dass er sich total freut, irgendwie auch mit uns zu sprechen. Das ist ihm auch wichtig, aber dass er auch da eine Freude empfindet und Hoffnung. Und das fand ich ganz besonders. Mhm. Da hat er irgendwie einen total bemerkenswerten Umgang mit diesem Finite Pool of Worries gefunden. Und wie wir ja auch wissen, hilft auch aktiv werden, aktivistisch werden im Umgang mit Verzweiflung. Also mein erstes Gefühl war, ich würde da total verzweifeln. Und er macht total viel, obwohl vielleicht wir hier nochmal eine ganz andere Verantwortung haben als er. Und das finde ich wirklich ganz toll.
Ja, dann glaube ich, kommen wir zum Ende der heutigen Folge, Celine. Und wir möchten euch wie immer danken, dass ihr dabei wart. Empfehlt uns weiter und seid gern wieder beim nächsten Mal dabei. Tschüss.
Tschüss.